Willkommen bei Freak Radio. Unser Thema heute, die Zukunft der Pflege. Unsere Lebenserwartung steigt stetig an. Männer werden hierzulande 75, Frauen mittlerweile 81 Jahre alt. Das bedeutet auch, dass sehr viele von uns, zumindest in den letzten Jahren ihres Lebens, auf Pflege angewiesen sein werden. Doch wie muss sich unser Gesundheitssystem verändern, um diesen Herausforderungen gewachsen zu sein? Dazu haben wir heute ins ORF Radio Kulturcafé einen Gast eingeladen, Frau Claudia Kastner-Roth. Sie ist Geschäftsführerin des Vereins Pflegenetz und beschäftigt sich seit Jahren auch als Lehrende mit dem Bereich der Pflege und der Weiterentwicklung der Pflegedienstleistungen. Doch zunächst zurück zu ihrem Engagement im Bereich des Vereins Pflegenetz. Frau Kastner-Roth, für all jene, die noch nichts von diesem Verein gehört haben, was sind denn sozusagen Ihre Kernkompetenzen? Wo liegen die Arbeitsschwerpunkte?
Der Club Pflegenetz hat als Ziel, eine Informationsplattform für Pflegeberufe zu sein. Das betrifft in erster Linie mal Professionals wie diplomierte Gesundheits- und Krankenpflege, aber auch Pflegehilfe, Heimhilfe können auch Anleihe nehmen bei Wissen, das sie bei uns suchen können.
Ich würde vorschlagen, wir gehen gleich in medias res. Sie unterrichten seit vielen Jahren auch Auszubildende im Bereich der Pflegefachkräfte. Welche Tendenzen haben Sie denn in den letzten Jahrzehnten beobachten können, die den Pflegeberuf verändern und weiterentwickeln?
Ich bin mittlerweile seit 26 Jahren in der Gesundheits- und Krankenpflege tätig. Wie Sie es ja richtig sagen, ist auch die lehrende Schiene einer der berufsbegleitenden Äste. Was kann ich beobachten? Also auf der einen Seite die sehr erfreuliche Entwicklung der Professionalisierung in der Pflege. Das heißt, dass die Weiterbildung mittlerweile auch universitär möglich ist oder auch die Ausbildung universitär möglich ist. Das waren wir in Österreich mit Albanien ja in Europa das Schlusslicht. Alle anderen Mitgliedstaaten sind uns hier weit voraus. Auf der anderen Seite bemerke ich aber durchaus auch eine Nivellierung des Ausbildungsniveaus nach unten, da vermehrt Pflegebedarf besteht und der Ansatz der Politik derjenige ist, 70% hier auf die Pflegehilfe zu verlagern und 30% hier auf die diplomierte Gesundheits- und Krankenpflege. Nivellierung nach unten meine ich jetzt aber nicht negativ hinsichtlich der Pflegehilfe, so will ich es nicht verstanden wissen. Vielmehr möchte ich hier auch darauf aufmerksam machen, breit aufmerksam machen, dass die Ausbildung zur Pflegehilfe, Pflegehelfer, Pflegehelferin verbessert werden muss. Es spricht für mich hier nichts dagegen, diese Berufsgruppe vermehrt einzusetzen, aber sie braucht auch dann eine bessere Qualifikation, dass sie direkt mit den zu Pflegenden und zu Betreuenden zu tun hat.
Das war jetzt eine durchaus sehr breite Umschreibung. Was fehlt denn, würden Sie sagen, konkret einem Pflegehelfer oder einer Pflegehelferin, um wirklich gezielt und qualitativ hochwertig an seine Aufgabe herangehen zu können?
Es muss ja auf alle Fälle noch eine Ausweitung in den Berufs- oder Unterrichtsgegenstand der Gesundheits- und Krankenpflege per se stattfinden. Hier ist ein Stundenausmaß von 160 Unterrichtseinheiten vorgesehen. Das ist natürlich dann auch zu wenig, weil besonders hier auch so das Verständnis für Gesundheit und Krankheit stattfinden muss und in Reflexion zur eigenen Person gestellt werden muss. Das heißt, die Reflexion der Haltungen, was bringe ich als Person in eine Pflegesituation hinein? Wie kann ich sie stabilisieren? Was trage ich möglicherweise aber auch zu einer Destabilisierung einer solchen Situation bei?
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, wünschen Sie sich im Grunde eine verstärkte Reflexionsfähigkeit auch der Pflegepersonen?
Ja.
Greift da der Pflegebereich momentan noch zu kurz, was die Reflexion und Supervision angeht?
Grundsätzlich für mein Verständnis ja, viel zu kurz. Ja, also wir haben im Vorfeld zu dieser Sendung kurz auch auf einige Ereignisse in der Pflege reflektiert. Hier muss man eben sagen, dass genau da der Schwachpunkt besteht, dass es viel zu wenig Reflexion gibt. Ich will jetzt nicht einmal sagen Reflexionsmöglichkeiten. Angebote bestehen durchaus in den einzelnen Häusern, werden aber nicht immer wahrgenommen und das hängt für mich dann sehr davon ab, wie attraktiv eben diese Möglichkeiten empfunden werden. Grundsätzlich bin ich aber der Meinung, dass eine Person, die mit anderen zu tun hat, auch darauf geschult sein muss, eine Situation von selbst oder für sich selbst auch reflektieren zu können. Da gehört ein Grundelement in der Schulung, in der Ausbildung geschaffen.
Sie waren ja selber in der Pflege auch tätig. Ja. Was waren so Situationen, wo Sie sich rückwirkend denken, da hätte ich vielleicht mehr Reflexion, mehr Supervision, mehr Sicht von außen gut brauchen können?
Mhm. Also es schließt so an meine Berufsanfänge an der Intensivstation an und ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass wir damals einen Patienten aufgenommen gehabt haben, der ein akutes Lungenödem erlitten hat. Und es ist eine Situation, wo man sich vorstellen muss, dass die Patienten wirklich nach Luft ringen und dass hier schaumige Blasen dann schon in den Mund kommen. Und dem Patienten war es das Wichtigste, ein Telefon zu bekommen. Damals war das Handy auch noch nicht so weit verbreitet und ich habe man nur die Situation angeschaut und haben gedacht, na, das gibt's jetzt aber nicht. Er erstickt fast und möchte ein Telefon. Ja. Im Nachhinein betrachtet war das natürlich für ihn das Allerwichtigste und für mich als junge Berufsanfängerin war natürlich die Stabilisierung des Gesundheitszustandes das Allerwichtigste. Die Assistenz sozusagen oder dieser mitverantwortliche Bereich hier wahrzunehmen in der Pflege, in der Zusammenarbeit mit den Medizinern und Medizinerinnen. Das Wichtigste für den Patienten war aber, mit wem auch immer geschäftlich sprechen wollte, das zu tun. Das würde mir heute nicht mehr passieren. Ich würde versuchen, das zweigleisig zu organisieren.
Das heißt, Sie waren im Prinzip damit beschäftigt, sein Leben zu retten und er wollte berufliche und private Kontakte pflegen.
Also ich glaube, dass vor allem um berufliche gegangen ist und damit die Mediziner, Medizinerinnen und andere Pflegepersonen nicht aufschreien. Ich war damit beschäftigt, damit dazu beizutragen, das Leben zu retten.
Soweit, so klar. Sie haben aber auch, und ich habe es im Vorfeld schon kurz angehen lassen, das Zitat geprägt, Pflege ist nicht sexy. Mhm. Was meinen Sie denn damit genau? Ist es die Attraktivität des Pflegeberufes oder ist es vielmehr die Angst davor, selber einmal pflegebedürftig zu werden und die damit verbundenen Konsequenzen tragen zu müssen?
Für mich ist es auf alle Fälle einmal beides und darüber hinaus auch noch breiter. Das eine ist, dass der Pflegeberuf per se ausgebaut werden muss. Also daran führen keine Wege vorbei. Es sind auch schon Meilensteine geschehen. Dass Pflege eben auch als Studium aufgebaut wird, dass die Grundausbildung auf eine FH kommt, dass man diese Wertigkeit begriffen hat, weil nur daraus dann auch ein Berufsvollzug abgeleitet werden kann, den man sich wünscht, über den man berichten will und wo es weniger Beschwerden gibt. Das ist einmal das eine. Das zweite, warum Pflege nicht sexy ist, ist einfach der Umstand, dass keiner darauf hinschauen will, dass ich älter werde, dass ich gewisse Dinge vielleicht nicht mehr tun kann, dass ich Behelfe brauche, die ich mir nicht anschauen möchte und dass diese Gruppe nicht als kaufkräftig angesehen wird. Darüber hinaus verwendet man eine Sprache, die das so drastisch darstellt, dass keiner auf die Idee käme, das sexy zu finden. Ja? Also wenn ich statt alt erfahren sage, ist das ganz was anderes. Und das ist etwas, ein gesellschaftliches Phänomen, wie ich damit umgehe. Wie bezeichnen wir das? Ja? Welche Sprache pflegen wir? Alt und pflegebedürftig? Und das kann nicht sexy sein, das wünscht sich keiner. Ja. Und ich sage, ich bin erfahren oder eine erfahrene Person, reich an diesem Wissen, verknüpft mit jenen praktischen Erfahrungen, ganz egal. Und das Ganze dann halt auch noch damit verknüpft, dass ich sage, ich brauche die und die Unterstützung, ist das etwas anderes. Ja. Wenn ich sozusagen auch diesen Wert und dieser Generation hervorhebe. Ich denke, das wird sich auch ändern, weil wir mittlerweile von Silver Age, Silver Servern sprechen und das ist eben diese Gruppe der Bevölkerung, die halt jetzt auch kaufkräftiger ist. Die Industrie lässt keinen aus. Und hier steckt allerdings auch die Chance drin, älter zu werden und auch Pflege zu brauchen, attraktiver zu benennen.
Mhm. Das ist das eine. Also Sie bemängeln die, würde ich fast sagen, harte bis direkte Sprache, die man im Pflegebereich noch verwendet. Was muss noch geschehen, um den Pflegeberuf sexier werden zu lassen?
Ich muss noch einmal einen kurzen Ausflug zur Sprache machen. Ich finde das ja nicht einmal hart oder direkt. Ich hab's ja gern direkt. Ja, also ich benenne die Dinge auch immer direkt. Aber man kann sie immer mit Wertschätzung direkt benennen. Und daran mangelt es für mich. Gut, Sprache abgehakt. Das nächste, wie man Pflegeberufe attraktivieren kann oder auch muss, ist auch eine Frage der Bezahlung. Die Ausbildung, der Einsatz der Pflegekräfte, der Ausgebildeten, das ist eine Frage für mich und wie sie dann bezahlt werden. Man kann nicht alles der Politik hier auf der einen Seite zuschanzen, weil es sehr viele zum Beispiel Heimbetreiber, Betreiberinnen gibt, die nicht qualifizierte Personen einsetzen in ihrem Heim, weil sie sich einfach auch das Geld sparen wollen. Das ist ein Blickwinkel, auf den noch niemand hingeschaut hat. Ja. Also das gilt für mich einmal aufzugreifen, aufzureißen, hier Normen zu setzen. Wie muss denn Qualität ausschauen? Das muss einmal beschrieben werden, definiert werden. Wie das dann im Einzelfall sich auch noch darstellt, das muss man dann wieder auch im Einzelfall betrachten. Das ist eine Sache. Bezahlung, die habe ich genannt. Also hier, die muss auch leistungsadäquat abgerechnet werden. Hier haben wir immer noch so ein bisschen den Nimbus hinter uns. Pflege ist ein Frauenberuf. Es kommt aus der Anwärterschaft, früheres Mittelalter, frühere Jahrhunderte, die Klosterschwestern, die das Ganze unentgeltlich gemacht haben. Das haben uns nicht mehr ganz abstreifen können. Also das ist etwas, wovon man sich auch klar trennen muss. Und ich denke, die Ordensspitäler sind allen anderen weit voran, weil hier keines defizitär geführt wird.
Ja. Das heißt auch, es scheitert wie so oft am Geld. Ich würde aber noch gern kurz zurückkommen zur Ausbildung. Gerade im Behindertenbereich und selbst in der selbstbestimmten Lebenbewegung wird dieses Rufen nach Ausbildung oft auch sehr kritisch betrachtet, weil man Angst davor hat, wenn man zu viel diplomiertes Personal einsetzt, gerade im Behindertenbereich, dass dann die Selbstbestimmung leidet. Wie kann man Ihrer Meinung nach dafür sorgen, dass die Selbstbestimmung bei aller Professionalität nicht auf der Strecke bleibt?
Hier kommt für mich schon wieder die Reflexion zum Tragen. Für mich ist es Ausbildung etwas, wo ich einen Grundstock mitbekomme. In der Pflegehilfe als Diplomierte. Aber ein Grundstock ist vorhanden. Jetzt gehe ich wieder auf die zwei Ausbildungsschienen Pflegehilfe, Diplomierte zurück, damit man es auch nachvollziehen kann. Aus diesem Grundstock muss ich dann wählen können, was diese einzelne Person von mir braucht. Ich bin nicht befugt, das finde ich als einen Übergriff und das ist für mich die erste Vorstufe zur Gewalt, wenn ich mein Grundbasiswissen einer Person einfach drüber stülpe. Das ist die Herausforderung für Pflege, das individuell zuzuschneidern. Diese Möglichkeit gibt es immer. Begrenzungen gibt es auch immer, weil natürlich auch Strukturen vorhanden sind, keine Frage. Aber das liegt an jedem Einzelnen, die Dinge so zu tun.
Das heißt, konkret gefragt, wenn wir beide jetzt aufeinandertreffen, ich wäre der Pflege braucht und Sie bleiben in Ihrer Rolle als diplomierte Krankenschwester. Ich definiere oder sage Ihnen, wie etwas gemacht gehöre.
Ja.
Wobei das vielleicht im Widerspruch zu dem steht, was Sie gelernt haben. Wie würden Sie reagieren?
Wenn das nicht etwas ist, wo ich grob fahrlässig handeln würde in meinem Wissen, dann erfülle ich Ihnen selbstverständlich Ihren Wunsch, wie Sie das haben wollen. Würde ich grob fahrlässig handeln, muss ich Sie darüber aufklären. Und das muss ich mir dann im Einzelfall mit Ihnen anschauen. Hier ist aber auch immer der Dialog zu suchen. Wenn Sie meine Beweggründe nachvollziehen können und ich Ihre, dann gefragt bin ich, ein Ziel mit Ihnen zu finden. Und das würde ich auch finden.
Sie haben vorhin bemängelt schon, dass, wie soll man sagen, drüberstülpen und haben gemeint, Sie würden sich mehr Individualität in der Pflege wünschen. Woran scheitert denn diese Wunschvorstellung in der Praxis?
Ergänzend zum bereits diskutierten, die Reflexion, die institutionalisierte Reflexion, um auf Pflegesituationen draufzuschauen und draufzukommen, wo habe ich denn vorbei gehandelt, will nicht einmal sagen vorbeigepflegt, sondern es ist immer auch ein Vorbeihandeln. Das ist die eine Sache und eben die Grundbereitschaft, mich mit einer zweiten Person auseinanderzusetzen und diese aber als Expertin für ihren Körper oder für seinen Körper wahrzunehmen. Das eine mögen Menschen mit Behinderung sein, das andere sind genauso gut Menschen, die an Diabetes mellitus erkrankt sind. Wenn die bereits langjährig mit ihrer Erkrankung Erfahrung haben, sind die Experten auch in ihrem Bereich. Sie wissen, wie ihr Körper reagiert. Und jede Pflegeperson, die sich jetzt neu da dazustellt in der Betreuung, in der Pflege eines solchen Menschen und glaubt, sie kann ihr Expertenwissen dazu, und genau so ist es, wird es falsch machen.
Also Patienten wissen vor Lehrmeinung, kann man das so knackig und kurz zusammenfassen?
Vor Lehrmeinung ist wieder schwierig, aber in Zusammenschau mit Lehrmeinung. Ja, also gerade wenn ich jetzt sage, im Hinblick auf Patienten, die an Diabetes erkrankt sind, kann ich es nicht so stehen lassen, weil wenn sich jetzt ein Mensch eine Dose spritzen würde, die ihn an die Grenzen des Erträglichen bringt, dann muss ich hier natürlich darauf aufmerksam machen, ja.
Ich würde weder eine weitere Musikbrücke vorschlagen, ehe wir uns dann mit den administrativen und finanziellen Aspekten der Pflege beschäftigen und einen kurzen Ausblick auf den Pflegekongress 2010 wagen.
Bonita mañana, bonito lugar, bonita la cama, que bien se ve el mar, bonito es el día, que acaba de empezar. Bonita la vida, respira, respira, respira. Mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa. Que vivir así ya no le interesa, que seguir así no vale la pena. Se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja a la tierra. La vida es un chiste con triste final, el futuro no existe, pero yo le digo bonito. Todo me parece bonito. Bonito, todo me parece bonito. Bonita la paz, bonita la vida, bonito volver a nacer cada día. Bonita la verdad cuando no suena mentira. Bonita la amistad, bonita la risa. Bonita la gente cuando hay calidad. Bonita la gente que no se arrepiente, que gana y que pierde, que habla y no miente. Bonita la gente, por eso yo digo bonito. Todo me parece bonito. Bonito, todo me parece bonito. Qué bonito que te va, cuando te va bonito. Qué bonito que te va. Qué bonito que te va, cuando te va bonito. Qué bonito que te va.
Willkommen zurück zu einer Diskussion mit dem Titel Zukunft der Pflege aus dem ORF Radio Kultur Café. Hier bei mir im Studio sitzt Frau Claudia Kastner-Roth. Sie ist Geschäftsführerin des Vereins Pflegenetz. Es bewahrheitet sich eine alte Weisheit des Radiomachens. Die interessantesten Gespräche finden in den Musikpausen statt. Gerade wurde intensiv darüber debattiert, welchen Einfluss denn, ich nenne es jetzt einmal, ausländische Pflegekräfte auf den Betreuungssektor hätten, und ich würde diese Frage gern gleich weiterreichen.
Ich denke, die Sache ist eben auch aus zwei Polen zu betrachten. Das eine ist natürlich die Sache, dass sich Pflegepersonen mit zu Pflegenden oder zu Betreuenden nicht gut verständigen können. Das schafft hier klarerweise Missverständnisse und wäre für mich auch so der erste Schritt Richtung Aggressionsförderung in einer Pflegesituation. Es schafft auch noch das Problem des kulturellen Verständnisses, weil es hier auch verschiedene Welten aufeinanderprallen. Die andere Sichtweise aber, ich denke, die wird in Zukunft auch zu tragen kommen, ist diejenige, dass zu Pflegende verschiedenste Herkunftsländer mit sich bringen. Ja, und dass hier dann auch Pflegepersonen ganz gut eingesetzt werden können, weil sie dann dieselbe Sprache sprechen und hier auch das kulturelle Verständnis mitbringen. Also es sind diese zwei Seiten einfach zu sehen.
Wie sehen Sie Entwicklungstendenzen rund um Menschen mit Behinderungen, Stichwort 24-Stunden-Pflege, die ja auch größtenteils darauf baut, dass nicht inländische Kräfte diese Arbeit dann übernehmen?
Ich denke, dass hier ein Grundstein geschaffen wurde, um den es mittlerweile allerdings auch wieder sehr ruhig geworden ist. Das sehe ich noch nicht für oder als einen befriedigenden Zustand an. Auch hier muss es weitere Schritte geben. Wir vom Pflegenetz werden das weiter verfolgen, indem wir es auch immer wieder zum Thema machen, beim Pflegekongress zum Thema machen und es natürlich dann aber auch bei unserem Magazin mit hineinnehmen. Die große Chance, die wir haben, ist, dass wir hier auch Politik und andere Entscheidungsträger, Trägerinnen damit konfrontieren. Man darf ja nicht vergessen, dass dahinter ja auch ein Geschäftsmodell steht. Ja. Ich von Verein Pflegenetz verdiene nicht in der einen, in der anderen Sache. Das ist der große Vorteil für mich. Darum kann ich mich hier auch sehr frei äußern. Dieses Geschäftsmodell dahinter muss betrachtet werden, um auch weitere Entwicklungstendenzen dann zu intendieren.
Ja, kommen wir zu den administrativen Aspekten. Im Vorfeld zu dieser Sendung haben wir ein bisschen nachrecherchiert. In Österreich sind zwischen 280 und 300 einzelne Stellen für den Pflegebereich zuständig. Wie müsste man denn verfahren, um hier eine Vereinfachung auch im Sinne der Patienten zu erwirken? Gibt es da Einsparungspotenziale, die für Sie auf der Hand liegen?
Natürlich gibt es das, aber da darf ich gleich an die Diskussion, die die Lehrerinnen, der Herr Bröll und dann die Frau Bundesminister Schmidt auch geführt haben. Ja. Also ich denke, dass vor denselben Problemen steht natürlich auch die Pflege, der Föderalismus, also 9 verschiedene Regelungen, 9 verschiedene Modelle der Bezahlung dahinter, verschiedene Höhe der Bezahlung, andere Ansprechpartner, an die man sich wenden muss, da ist man gezwungen dazu, wo man auch nicht nachvollziehen kann, warum ich in Niederösterreich dann eine höhere Betreuungsgelder bekomme, als zum Beispiel in der Steiermark oder Pflegegeld. Ganz egal, also ich denke, das ist ein zentraler Ansatzpunkt. Aber auch das ist etwas, wo ich gerne so dazu sagen möchte, weil das in Österreich einfach ganz, ganz ein schwieriges Kapitel ist.
Das geht ja mittlerweile so weit, dass 2 verschiedene Ministerien, Namen und Titel zu nennen, sich nicht immer darüber einig sind, was denn geschehen sollte.
Ja, ich bin ja schon froh, wenn beide wissen, dass die Pflege in ihr Ressort fällt. Aber auch hier wäre natürlich eine Vereinheitlichung und damit eine Vereinfachung wünschenswert.
Schätzungen sagen aus, dass sich bis zum Jahr 2020 die Kosten für die Pflege auf rund 2,1 Milliarden Euro belaufen werden. Ein Vorschlag, der durch die Medien geistert, ist der sogenannte Pflegefonds, in dem pflegebezogene Leistungen zusammengefasst werden. Reicht das schon als Finanzierungsansatz oder muss da noch mehr her?
Nein, ich glaube nicht, dass das als Ansatz reicht. Ich bin jetzt nicht die Expertin für Finanzierungsfragen in Österreich, aber es ist mir völlig klar, dass hier Konzepte herangezogen werden müssen, um zu einer zufriedenstellenden Lösung zu kommen. Wenn ich mir die nächsten 40 Jahre anschaue, wie sich die Bevölkerungstendenz ja auch verändert, glaube ich nicht daran, dass man Kosten für Pflege minimieren kann. Da muss man im Vorfeld die Qualität festschreiben und sagen, welches Niveau will ich haben? Was genügt mir denn? Nehme ich gewisse Vorfälle in Kauf, weil eben hier Ausbildung nicht gewährleistet ist, damit die Qualität nicht gewährleistet ist, weil ich sage, Reflexion ist gut und schön für den Einzelnen, die soll er sich zukaufen, für die Institutionen reicht das, ist was passiert, ist halt ein Pech gehabt. Das muss man im Vorfeld klarlegen. Ich glaube nicht, dass man bei Pflegeleistungen bei denjenigen sparen kann, die es in Anspruch nehmen müssen. Die haben oft eh schon so wenig. Ja? Also hier kann man, das ist unmenschlich. Und ich glaube auch nicht, dass man dort sparen kann bei den Menschen, die diese Pflegeleistungen erbringen. Auch das ist nicht zumutbar. Ich bin jetzt natürlich nicht naiv, mir ist schon klar, dass Geld, wir können das nicht so überdrucken, dass man es umverteilen muss, die Pensionen wollen was, die Krankenkassen haben kein Geld. Wenn ich hier genau die Antwort darauf wüsste, dann müsste ich sofort in ein ministerielles Amt bestellt werden, nicht?
Bis es soweit ist, würde ich vorschlagen, Sie bleiben noch ein Weilchen hier und berichten uns über die Highlights vom Pflegekongress 2010. Was wird denn die Besucher und Besucherinnen hier erwarten? Ich habe mir das Programm ein bisschen durchgeschaut. ein Wort, das immer wieder kehrt, sozusagen, ist die Kinästhetik. Was verbirgt sich denn dahinter?
Kinästhetik ist einer der Schwerpunkte für den Pflegekongress 10 vom 28. und 29. Oktober dieses Jahres. Dahinter versteckt sich ein konkretes Bewegungsmuster, das es den Anwenderinnen ermöglicht, mit den Personen, auf die es wirken soll, dieses Konzept, eine gute Form der Mobilisierung zu ermöglichen. Das heißt, dass man nicht die Wirbelsäule des einen und des anderen belastet und Kräfte möglichst wirkungsvoll zur Geltung kommen lässt. In Kurzform gefasst. Dahinter steckt natürlich ein weitreichendes Ausbildungskonzept mit 3 Grundstufen etc. Das ist einer der Schwerpunkte, die wir heuer verfolgen. Hier wird Deutschland, Österreich und Schweiz vertreten sein. Bei unserem Pflegekongress 10 geht es aber in erster Linie auch darum, wie Pflege und Armut denn zusammenkommen. Wege zur Pflege lautet auch das Motto, roter Teppich oder Hindernislauf. Ist nämlich auch noch einmal ganz ein spannendes Thema zu betrachten, wie Menschen, die nicht begütert sind, zu Pflegeleistungen kommen. Welche Hürden stellen sich diesen Menschen? Das ist ein Schwerpunkt. Den bearbeiten wir vor allem auch mit der Bundesarbeitsgemeinschaft Freie Wohlfahrt, wo eben unsere NGOs dazugehören, wie Volkshilfe, Rotes Kreuz etc. Ja. Wir haben aber auch einen Schwerpunkt auf die Wunde gelegt, also Wundbehandlung, Wundheilung. Hier kommen ebenfalls Experten aus Deutschland, der Schweiz und aus Österreich zusammen. Und aber auch unsere 4 Universitäten Österreichs vereinen wir hier bei unserem Pflegekongress, wo die neuesten Konzepte und Projekte in der Pflege auf wissenschaftlicher Basis vorgestellt werden. Komplementäre Pflege haben wir immer dabei und natürlich auch andere Vorträge, die frei zu besuchen sind, ohne dass man mit so einer speziellen Neigung nachhängt. Also kann man dann einfach auch gustieren gehen und sagen, was spricht mich jetzt besonders an? Schau ein bisschen in die Lehre, schau ein bisschen ins Management, also so frei.
Jetzt haben Sie ein bisschen Werbung gemacht. Nähere Informationen zum Kongress findet man auch unter www.pflegenetz.at. beziehungsweise unter www.pflegekongress.at. Zum Abschluss der heutigen Sendung würde mich noch interessieren, wenn Sie pflegebedürftig wären, was würden Sie sich denn von der Pflegeperson wünschen?
Die vorhin besprochene individuelle Betrachtungsweise meiner Person würde ich mir wünschen. Das wünsche ich mir von der Pflegeperson per se, von den Strukturen in der Gesundheits- und Krankenpflege, also die auf ministerieller Ebene zu schaffen sind, wünsche ich mir, dass ich zu Hause bleiben kann, dass ich nicht gezwungen bin, in ein Pflegeheim zu gehen. Und was ich noch nicht möchte, ich möchte nicht gezwungen werden, in eine Institution zu sterben. Das heißt, hier möchte ich Versorgungswege und Strategien angedacht wissen für die nächsten 40 Jahre. Eigentlich müsste man sie ja schon gestartet haben, ja? Weil die nächsten 40 Jahre haben schon begonnen, die Menschen das möglich macht, die mir das möglich machen. Selbstverantwortlich ist man auch. Also ich habe auch mit meinem ganz engen Freundeskreis hier darüber schon Gespräche geführt und weiß, wie ich das handhaben werde.
Das heißt, einfach gesagt, würde das bedeuten, zu Hause leben, zu Hause pflegen, zu Hause sterben?
Ja, und möglichst autonom. Ich möchte entscheiden, was ich tun will. Ich möchte entscheiden, was ich tun kann. Also in Abstimmung, gezwungene Abstimmung mit meiner Beeinträchtigung, dann wie immer sie aussehen wird. Ich möchte nicht in einem Pflegeheim sitzen und dann zu zeichnen, basteln, malen geschickt werden und dann gehen wir halt auch noch singen und machen ein bisschen einen Vogeltanz. Das ist mir ein Gräuel, wenn ich an das denke. Ich möchte nicht mein Leben lang wirklich hart gearbeitet haben, das tue ich gerne, und dann aber irgendwann kochen, stricken oder solche Dinge programmiert in einer Stunde am Nachmittag zu absolvieren. Das möchte ich nicht.
Ja, was ich auch nicht möchte, ist, Sie sanft, aber doch darauf hinzuweisen, dass die Sendezeit praktisch schon vorüber ist. Ich sage danke für ein sehr interessantes Gespräch. Nähere Infos zu dieser und zu anderen Sendungen finden Sie unter www.frick-radio.at. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute Christoph Dirnbacher. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Radio. Jeden Sonntag und Dienstag ab 20:30 Uhr.
Auch im Internet
unter 1476.orf.at.
Kennen Sie schon unsere neue Homepage?
Auf www.freak-radio.at finden Sie Informationen über unser Team und Sendungen in Textfassung.
Übrigens unter leichter Lesen, auch für Leute mit Lernschwierigkeiten.
Und Sie können die Highlights von Freak Radio als MP3 auf Ihren Computer laden.
www.freak-radio.at